Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 46. KI, Kardiologie und Kultur. Alltag und Vision der Notfallmedizin.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich ganz besonders, hier heute in Berlin zu sein, in der sagenumwobenen und historisch bekannten Charité. Und ich freue mich, einen ganz besonderen Gast zu haben, der für ganz besondere Fähigkeiten in der Notfallmedizin steht und am 1. Dezember des letzten Jahres die Professur für Notfallmedizin der Charité Universitätsmedizin Berlin übernommen hat. Neben seinen vielen anderen Aufgaben auch in Berlin hier begrüße ich ganz herzlich Professor Dr. Martin Möckel. Vielleicht tatsächlich beginnen wir direkt, ohne zu indiskret zu sein, aber wenn man hier reingeht, bei Ihnen kommt man natürlich auch durch die Notfallaufnahme und was mir direkt aufgefallen ist, da sprach jemand Französisch, da sprach jemand eine andere Sprache auch. Also wir sind hier mitten in Berlin in einem sehr, sehr großen Klinikgelände und die Notfallmedizin ist ein zentraler Aspekt. Aber Sie haben hier wahrscheinlich auch mit Menschen aus aller, im wahrsten Sinne, Herrenländer zu tun. Wie stellen Sie sich darauf ein?
Erstmal vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Das ist tatsächlich so, dass der Campus Mitte eben wirklich in der Mitte von Berlin, auch im Bezirk Mitte liegt und natürlich hier um uns herum auch viele Touristen sind, aber auch viele Botschaften, natürlich in Sichtweite der Bundestag. Wir haben viele internationale Gäste, die wir auch mit betreuen, also wenn zum Beispiel Staatsbesuche kommen. Und deswegen ist bei uns eigentlich internationales Geschäft normal. Das führt natürlich auch dazu, dass wir eine ganze Reihe von Patientinnen haben, die, wenn sie hier zu Besuch sind, natürlich ihren Hausarzt nicht dabei haben. Das heißt, wir machen dann auch manchmal recht einfache Versorgung. Aber es geht schon über das ganze Spektrum und es kommen auch viele Patientinnen mit Migrationshintergrund, die lange in Berlin sind und dennoch die von ihnen beobachteten Sprachen sprechen. Ja, wir sind darauf eingestellt, wir haben selber ein internationales Team. Also das heißt, wir haben sehr viele Sprachen schon bei uns im Team vertreten, sowohl in der Pflege als auch im ärztlichen Team, wovon wir immer sehr profitieren. Es ist oft so, wenn ein Patient mit einem eine Sprachbarriere kommt, dass wir erstmal kurz gucken, wer ist eigentlich heute bei uns da und gibt's nicht jemanden, der mit dem tatsächlich in der Muttersprache sprechen kann. Und ansonsten sind wir natürlich einerseits sensibilisiert für unterschiedliche Kulturen, die da wichtig sind. Also es geht ja nicht um die Sprache, also vielleicht um die Sprachbarriere, sondern auch um die Kultur, die vielleicht Krankheit und Symptome anders wahrnimmt, anders schildert, sodass wir uns darauf einstellen müssen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch digitale Übersetzungsmöglichkeiten, um da weiterzukommen.
Sie sind ja seit 1. Dezember in dieser neuen Funktion, aber Sie sind schon seit vielen Jahren an der Charité, auch seit vielen Jahren in der Notfallmedizin aktiv. Was hat sich in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten vielleicht sogar verändert?
Die Professur für Notfallmedizin ist keine neue Funktion, sondern eine neue akademische Aufgabe. Also an meiner klinischen Funktion hat sich dadurch erstmal noch nichts geändert. Aber es ist eben ein klarer Auftrag, die Notfallmedizin eben in Forschung und Lehre zu vertreten und auch weiterzuentwickeln. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, sozusagen, wie es überhaupt zu so einer Berufung kommen konnte, denn die wäre vor 10 Jahren ja noch gar nicht denkbar gewesen, weil das Fach Notfallmedizin auch akademisch in Deutschland noch gar nicht definiert war, dann ist es schon so, dass wir in der Medizin eine extreme Subspezialisierung erleben. Das heißt also, die Fächer, ich bin selber ja von Hause aus Kardiologe, die konzentrieren sich zunehmend auf hochspezialisierte, auch personalisierte Interventionen, während die globale, die generelle Versorgung des Patienten sozusagen vom Symptom zur Verdachtsdiagnose eigentlich gar nicht mehr in die primäre Kompetenz der Fächer passt, weil die sozusagen auf die Intervention, auf die Operation, auf den Eingriff fokussiert sind. Und da entsteht sozusagen ein großes Feld für die Notfallmedizin, die sich eben generalistisch um alle Symptome, die akut aufgetreten sind, einschließlich der klassischen Notfälle wie Blutung, Schlaganfall, Herzinfarkt kümmern und dann an der Schnittstelle entweder den Patienten der Fachdisziplin übergeben und sagen, wir haben jetzt die Diagnose X gestellt, jetzt bist du dran, oder aber eben auch ein begrenztes Problem schon gelöst haben und den Patienten dann wieder in die ambulante Versorgung zurückübergeben.
Sie sind ja quasi in der Diagnostik zu Hause. Sie haben ja beispielsweise lange zu Biomarkern geforscht. Was hat Sie zur Notfallmedizin gebracht?
Ich komme von der Geschichte her aus einer Kardiologie, die sich eben noch internistisch verstanden hat, also schon so ein bisschen breiter über die spezialisierte Kardiologie hinaus. Und ich war immer interessiert an akuten Erkrankungen, auch an, sagen wir mal, dem gewissen Rätselhaften, die das haben kann, an der Herausforderung, dass man die Diagnose vielleicht am Anfang noch nicht genau kennt, sondern erst herausfinden muss. Also das ist eine Sache, die mich beruflich sehr begeistert. Und dazu kommt auch, dass die Notfallmedizin, und ich glaube, das macht auch den Reiz für meine jüngeren Kollegen aus, unmittelbares ärztliches Handeln erforderlich macht und auch erlaubt. Also das heißt, wir werden hier vor Ort sozusagen in klassischer Weise ärztlich tätig und sind jetzt nicht auf der Station nur für Routineaufgaben oder für sehr repetitive Dinge zuständig, sondern es ist sehr abwechslungsreich und man hat natürlich auch die Chance, dass man sehr viel sehr direkt für die Patienten tun kann. Das heißt also, man hat unmittelbares Feedback sozusagen, ob die Handlung, die man getan hat, der Eingriff, die notfallmedizinische Leistung, ob die erfolgreich war. Und das macht das Ganze natürlich einerseits belastend, weil man auch sehr, also schwerstverletzte Patienten versorgt oder Schwerkranke, aber andererseits eben auch sehr zufriedenstellend, weil man auch sehr viel tun kann für die Menschen. Und das hat mich immer begeistert und so hat sich das dann über die Zeit entwickelt. Sie haben es schon erwähnt, also ich komme so ein bisschen aus der Biomarkerforschung, das mache ich auch weiter. Und das passt natürlich sehr gut in das Feld der Notfallmedizin, weil wir hier eben sehr viel Diagnostik machen und auch die diagnostische Forschung auch zum Beispiel am Point of Care, also Geräte, die sozusagen vor Ort direkt Laborergebnisse zum Beispiel liefern, sehr großen Einfluss haben können, sehr großen Benefit bringen für die Patientinnen. Und so haben wir zum Beispiel in der Corona-Zeit eben hier an der Charité unter meiner Leitung in mehreren Studien eine Point-of-Care-PCR etabliert, die jetzt charitéweit zur Verfügung steht und die in 20 Minuten ein definitives Ergebnis für Influenza A, B und SARS-CoV-2 liefert. Und das war, sagen wir mal, sehr innovativ, weil wir es sehr früh hatten und hat uns sehr geholfen in der Steuerung auch der Patientinnen.
Jetzt ist Ihr Ziel ja auch mit Ihrer Professur, die Notfallmedizin auch institutionell weiterzuentwickeln. Was genau haben Sie da vor und warum ist das wichtig?
Ja, also die Notfallmedizin ist ja jetzt bereits ein faktisches Fach, nur ist sie bisher noch nicht in allen Universitäten akademisch abgebildet und sie ist eben auch noch nicht als fachärztliche Entität definiert in Deutschland, allerdings überall sonst. Also wenn man sich die Landkarte anguckt von Europa, dann ist sozusagen Deutschland so ein kleines Loch in der Mitte, sozusagen das einzige Land eigentlich neben Österreich und, ja, ich weiß nicht, ich glaube im Wesentlichen Österreich, wo die Fachärztlichkeit noch fehlt. Aber die Fachärztlichkeit spielt für mich jetzt nicht so die dominierende Rolle, weil ich ja sozusagen hier aus der akademischen Perspektive komme. Und bei mir geht es darum, auch in der Lehre, aber auch in der Forschung Felder zu definieren, wo die Notfallmedizin eben besonders klinische Fragestellungen, aber auch Versorgungsforschungsfragestellungen hat, die eben ganz besonders und nur in der Notfallmedizin, also sprich in dem Primärkontakt mit diesen Patientinnen beantwortet werden können. Und ich versuche immer zu sagen, dass die Notaufnahme für viele Krankheitsbilder auch ein Window of Opportunity ist. Zum Beispiel der ältere Patient, der das erste Mal gestürzt ist und wo damit in der Krankheitsgeschichte eine, wie wir wissen, oft fatale Weichenstellung da ist. Diese Patienten kommen in die Notaufnahme, werden vielleicht versorgt mit einer kleinen Platzwunde oder mit einer Fraktur sogar und gehen dann wieder zurück. Und das, was fehlt, ist eigentlich die Intervention an dieser Stelle, um zukünftige Stürze zum Beispiel zu verhindern, weil das eigentlich vorgesehen ist, dass es im Bereich der niedergelassenen Ärzte und der ambulanten Versorgung stattfinden muss. Und hier versuchen wir zum Beispiel mit Forschungsprojekten zum älteren Notfallpatienten Interventionen zu testen, wo wir dann zeigen können, dass eben, wenn der erste Sturz in der Notaufnahme schon adäquat adressiert worden ist, dass man dann für die Patienten prospektiv sehr viel tun kann und vielleicht vermeiden kann, dass sie schnell moribund werden und dann möglicherweise einen fatalen Krankheitsverlauf nehmen.
Weil auf den ersten Sturz der nächste folgt. Und was kann man tun dann in einer Notaufnahme, die sich darauf tatsächlich auch einlässt und sagt, bei aller Hektik und bei all dem, was Sie ja hier wahrscheinlich täglich zu tun haben, dass man einen solchen Patienten dann auch adäquat dann auch behandelt oder
bereitet. Ja, Sie müssen sich vorstellen, dass die Notaufnahme so ein bisschen traditionell ja verstanden wird als der Bereich, wo die Schwerstverletzten, die schwerstkranken Patienten kommen.
Eigentlich ja.
Die dort sozusagen so die erste Stabilisierung erfahren und dann letztlich in einen Krankenhausbetrieb gehen, wo sie geheilt werden. Und das ist längst nicht mehr der Fall. Also nur ungefähr 10-15% unserer Fälle sind diese ganz schwerkranken, schwerverletzten Patientinnen. Weitere 15% sind vielleicht die Krankenhausbehandlung bedürfen, aber mehr akut als ein, sagen wir mal, lebensbedrohlicher akuter Notfall sind. Und viele andere Fälle haben ein akutes Ereignis, brauchen eine akute Versorgung. Aber man weiß schon, dass diese Patienten natürlich im weiteren Verlauf auch im Land weiter versorgt werden. Und hier gibt es jetzt sozusagen so eine Lücke zwischen dieser Primärversorgung und dann dem nächsten Kontakt im ambulanten System. Und das, was wir besser machen können perspektivisch und wo wir eben auch dran forschen, ist, dass wir diesen Pfad sozusagen der weiteren Versorgung schon in der Notaufnahme triggern. Dazu gehört eine Analyse sozusagen der Polypharmazie. Viele ambulante Patienten haben, wenn sie älter sind, haben sehr, sehr viele Medikamente, die vielleicht auch ungünstig Sturzereignisse begünstigen können. Es geht um Ernährungsberatung. Viele ältere Menschen sind fehl- oder unterernährt. Oder auch um das Triggern von Physiotherapie, also dass man gleich sagt, also da sind physiotherapeutische Maßnahmen erforderlich, welche könnten das sein? Und dass man dann vielleicht schon aus der Notaufnahme heraus eine Konferenz mit den weiterbehandelnden Ärzten am nächsten Werktag macht zum Beispiel und sagt, wir hatten hier die Frau Meier oder den Herrn Müller und der ist das erste Mal gestürzt und da haben wir jetzt schon check, check, check diese Sachen gemacht und da könnt ihr an diesen Punkten ansetzen, sodass der Hausarzt dann sozusagen diese Impulse alle aufnehmen kann und dann nicht erst nochmal mühsam erfragen muss, wo warst du eigentlich, den Brief lesen muss. Und das ist ja auch in der Enge der Taktung in den Praxen kaum möglich.
Also ein quasi rundum Analyse desjenigen, der zu Ihnen kommt als Patient, um schnell festzustellen, welche Defizite haben dazu beigetragen, dass er oder sie diesen Sturz oder was auch immer dann hatte, um dann in der Weiterbehandlung genau dann dort ansetzen zu können, wo Sie schon die Analyse erstellt haben und nicht nur sagen, hier ist gestürzt, Wunde verbunden und geht schon wieder.
Ja, das war jetzt so ein Beispiel, weil wir auch gerade daran arbeiten, weil der geriatrische, der ältere Notfallpatient eben bisher in diesem System ganz schlecht abgebildet ist. Aber es gibt viele weitere Aspekte, die man erwähnen kann. Wir hatten auch während der Pandemie Ansätze dazu, weil wir waren ja diejenigen, die meisten Corona-Patienten gesehen haben. Sowohl sozusagen diagnostisch, viele von denen, die bei uns eine Diagnose bekommen haben, dann ambulant versorgt worden sind, haben dann in der Akutphase ja nie den Hausarzt gesehen. Viele andere sozusagen sind auf verschiedene Krankenhäuser verteilt worden. Und aus der Perspektive der Spezialeinheit, zum Beispiel Intensivstation, war ja Corona was ganz anderes als für uns, wo wir das ganze Spektrum gesehen haben und wo wir zum Beispiel in der Lage waren, sehr früh auch zum Beispiel Blutproben zu gewinnen in allen verschiedenen Krankheitsstadien und das auch sozusagen einfließen lassen konnten in die biochemische Forschung, also in die biomedizinische Forschung. Anderer Aspekt ist zum Beispiel die sehr häufige Herzschwäche. Ist ja eine Volkskrankheit, also ist in Deutschland eines der Hauptgründe für Krankenhausbehandlungen, gehört auch zu den ambulant sensitiven Krankheiten. Also das sind Krankheiten, wo man glaubt, dass Krankenhausaufnahmen durch sehr gute ambulante Therapie vermieden werden können. Diese Patienten sind sehr häufig in der Notaufnahme und werden aber in Studien bisher häufig erst an Tag 2, 3 charakterisiert, wenn sie quasi auf der Herzstation angekommen sind. Und wir sehen die Patienten an der Tür und können sozusagen eine frühe Phänotypisierung, nennen wir das, vornehmen in den ersten 24 Stunden, die eben nur in dieser akuten Phase möglich ist und wo wir eben sehen, dass sich die Patienten dramatisch unterscheiden in den ersten oft auch 6-8 Stunden von dem Patienten, der dann auf der Normalstation zum Beispiel ankommt, sodass Sie zum Beispiel anekdotisch gesprochen sehen können, wenn Sie jetzt einen Patienten selber morgens in der Notaufnahme gesehen haben, den auf die Station legen und am nächsten Tag berichtet ein Assistent von der Station über diesen Patienten, dann haben Sie häufig 2 vollkommen verschiedene Berichte. Und das zeigt eben, dass diese akute Notfallmedizin ein Bereich ist, der auch so ein bisschen unterrepräsentiert ist in der Forschung und genau da will ich hin und daran arbeiten wir.
Wie wollen Sie das denn institutionell verankern? Ich meine, brauchen Sie dafür mehr Ärzte, als Sie in der Vergangenheit hatten? Brauchen Sie andere Ärzte, Ärztinnen und Ärzte in der Notfallmedizin? Wie muss sich die Notfallmedizin in Deutschland verändern? Sie haben darauf hingewiesen, da sind wir in Europa noch nicht so weit wie andere, um uns herum oder zumindest nicht flächendeckend, damit der Anspruch, den Sie haben, eben der Zeit entspricht und umgesetzt werden kann.
Ja, da möchte ich nochmal zwei Aspekte aufgreifen. Der eine Aspekt ist, dass ich ja für akademische Notfallmedizin stehe. Das heißt also, wir haben natürlich an der Universitätsmedizin einen etwas anderen Ansatz als vielleicht ein, sagen wir mal, Regelversorger auf dem Land, auch andere Möglichkeiten, aber auch andere Herausforderungen, weil wir wollen natürlich auch ausbilden, wir wollen qualifizieren und wir wollen auch in unserer Arbeit eben Fragestellungen, also wissenschaftliche Fragestellungen aufgreifen, wie eben am Beispiel schon erwähnt, und weiterverfolgen.
Verstanden, aber das muss ja auch in der Praxis dann wirksam werden.
Genau, und jetzt mit meiner Berufung ist es ja so, dass an der Charité gibt es jetzt eben einen Lehrstuhl, sage ich mal, für Notfallmedizin, der natürlich eine gewisse Ausstattung mitbringt. Also ich habe natürlich sowohl im Bereich der Lehre als auch Grundausstattung, aber natürlich auch durch Drittmittel jetzt einen akademischen Bereich, der dazu in der Lage ist. Und das, wenn Sie jemanden fragen, der Orthopädie macht oder der Kardiologie macht, wird immer jeder sagen, er braucht mehr Geld, mehr Drittmittel und mehr Personal. Das sage ich natürlich auch. Aber erstmal ist das schon da. Die zweite Sache ist der Versorgungsaspekt. Natürlich sind wir auch Teil der Versorgung. Und da ist es bisher so, dass wir eben keine, sagen wir, sehr gute Subspezialisierung in der Notfallmedizin haben. Wir haben eine Zusatzweiterbildung, die wird erworben in einer 2-jährigen Weiterbildung nach einem klinischen Facharzt. Dann kann man rechnen, also wenn Sie ganz schnell sind und machen den kürzesten Facharzt, sagen wir mal 5 Jahre innere Medizin ohne Schwerpunkt plus 2 Jahre klinische Notfall- und Akutmedizin, dann haben Sie eine 7-jährige Qualifikationsphase, um dann eigentlich der Spezialist zu sein, der im Schichtdienst 24/7 in der Notaufnahme arbeiten soll. Und da merkt man natürlich schon, dass es da gewissen Verriss gibt, wenn Sie überlegen, dass Sie nach 6 Jahren Studium, 7 Jahre Facharztausbildung vielleicht eigentlich eher schon in einem Mental State sind, sozusagen, dass Sie Oberarzt sein möchten oder eine Leitungsfunktion haben, aber eigentlich nicht der sein wollen, der jetzt 24/7 sozusagen vor Ort arbeitet. Und das ist die Herausforderung, die sich zukünftig stellt, weil natürlich ein Schichtdienstbereich, der ärztlich besetzt werden soll, der muss attraktiv sein und da muss man reinwachsen, der muss natürlich Aufgaben und Verantwortung bekommen und sie brauchen auch Assistentinnen über eine längere Zeit, also auch in ihrer Facharztqualifikation, damit die schon einiges können, aber noch, sagen wir mal, frisch und unverbraucht sind und mit einer gewissen Begeisterung eben auch diese 24-7-Challenge aufnehmen können. Und an der Stelle, also da stehen wir in Deutschland ja im Moment in der Diskussion, dass die einen sagen, wir brauchen jetzt unbedingt einen Facharzt für Notfallmedizin und die anderen sagen, das wollen wir auf keinen Fall haben. Ich selber sozusagen bin eigentlich eher so für ein Modell, was vielleicht auch ein bisschen geteilt ist. Also jetzt an der Universitätsmedizin, da habe ich kein Problem damit, mit dem aktuellen System, weil wir eben durch Forschung und Lehre und auch durch unsere hohe Verfügbarkeit von Spezialistinnen ganz gut damit klarkommen.
Also aktuelles System heißt, dass man sich die verschiedenen
Spezialisten. Aktuelles System heißt, dass der Spezialist eben ein Facharzt ist, der eine Zusatzweiterbildung hat und zusätzlich aber auch für die speziellen Herausforderungen auch auf Ressourcen im Haus zurückgreifen kann, auf einen Facharzt für Kardiologie, auf dem Facharzt für Anästhesiologie, die natürlich, sagen wir mal, in dem Kontext mit dem Notaufnahmearzt handeln. Aber ich sage mal, in einem allgemeinen Regelversorger, ich sage mal, ein 300-Bettenhaus auf dem Land, da hat man ja diese ganzen Subdisziplinen gar nicht, sondern dort ist, sagen wir mal, der Notfallmediziner dann möglicherweise der das alleine machen muss. Und da ist eben die Frage, ob es möglich ist, auch wenn man sich die Zeitlinie anguckt, tatsächlich genügend Ärzte zu qualifizieren, wenn die alle 7 Jahre Minimum Weiterbildungszeit haben und ja, ich sag mal, gerade die Frauen durch vielleicht Schwangerschaft und Kind möglicherweise dann auch Unterbrechungen haben, sodass es gar nicht in 7 Jahren geht, sondern eher 8 bis 10 Jahre sind. Und da sehe ich eine gewisse Versorgungslücke auf uns zukommen. Und von daher denke ich, dass da schon also auch so eine eigene Departmentstruktur mit einem eigenen Facharzt, also für die Versorgung sehr wichtig werden könnte. Also zusammengefasst stelle ich mir vor, dass wir sozusagen an den großen Zentren wahrscheinlich ganz gut auskommen mit Subspezialisierung, weil wir einfach durch die akademische Umgebung Leute haben, die aus anderen Gründen länger bleiben und dann auch die Subspezialisierung machen können, dass wir aber in dem Bereich ländlicher Versorgung, also Regelversorgung, wahrscheinlich nicht umhinkommen, hier auch in Deutschland irgendein Modell der primären Fachärztlichkeit zu entwickeln. Und ich bin sehr optimistisch, dass auch unter dem ökonomischen Druck, den wir haben, das Gesundheitssystem ist ja so ein bisschen am Rande der Krise. Ich habe gestern einen Vortrag gehört von Herrn Wietz von der AOK Nordost, der nochmal gezeigt hat, dass die Prognose für 2025 ist, dass 340 Milliarden Euro für Gesundheit in Deutschland ausgegeben werden im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung. Und wir wissen, dass das nicht so weitergeht, dass diese Kostensteigerung einfach mit unserem wirtschaftlichen System nicht weiter gedeckt werden können, sodass wir irgendwie eine Reform brauchen. Und zu der Reform gehört auch eine Reorganisation der Notfallversorgung.
Sie haben es erwähnt, um mal wieder in den praktischen Teil zu kommen, dass wieder die tatsächlich dann auch kommen, Herzschwächen haben und dass man das häufiger sieht und häufiger als in der Vergangenheit. Woran liegt das?
Ja, das, also die Herzschwäche ist ja eine Krankheit sozusagen, die sich auch mit dem Alter ergibt. Also je länger man zum Beispiel eine Herzkrankheit überlebt, desto eher hat man eben auch die Komplikationen sozusagen der Herzschwäche. Und wir sind natürlich auch heute in der Lage, durch eine sehr differenzierte medikamentöse Therapie, durch Devices wie zum Beispiel die schrittmacherbasierte Resynchronisation durch implantierbare Defibrillatoren, durch eine sehr gute Versorgung der koronaren Herzkrankheit, durch eine interventionelle Versorgung auch der hochaltrigen Patienten mit der Aortenklappenstenose. Dadurch werden die Patienten älter, leben viel länger mit ihrer Herzkrankheit und dann ist es eben so, dass gerade bei denen, die dann über Jahrzehnte herzkrank sind, sich dann eine Herzschwäche einstellt. Und dies erfordert dann eben im ambulanten Bereich auch eine sehr differenzierte Therapie, die eben noch nicht überall so gut ausgerollt ist. Und deswegen kommen eben viele von diesen Patienten dann in die Notaufnahme. Viele haben allerdings auch ihre erste Herzschwäche-Episode oder ihre erste Diagnose Herzschwäche in der Notaufnahme, weil sie zum Beispiel mit akuter Luftnot eingeliefert werden. Und dann stellt man fest, okay, da liegt eine Herzschwäche zugrunde, die war gar nicht bekannt. Das heißt, das ist ein großes Gebiet sozusagen, was uns hier beschäftigt und auch in allen Ausprägungen. Also sowohl die schwere akute Herzinsuffizienz, die ein unmittelbares Eingreifen erfordert, vielleicht auch eine Beatmungstherapie, intensivmedizinische Weiterbehandlung, akute Intervention, aber auch durchaus auf der anderen Seite Patientinnen, die vielleicht, sagen wir mal, seit 3 Wochen zunehmende Luftnot haben, die irgendwie nicht wissen, was sie machen sollen, dann kommen sie in die Notaufnahme und dann stellen wir die Herzschwäche fest oder eine Verschlechterung der Herzschwäche und geben die Patienten dann entweder in den ambulanten Bereich zurück oder nehmen sie stationär auf. Und gerade bei der Herzschwäche spielt ja auch die Telemedizin eine große Rolle, weil diese Patienten profitieren davon, wenn sie eben so eine gewisse kontinuierliche Überwachung haben und dann auch sozusagen sehr subtil gesteuert werden können, mit kleineren Eingriffen vielleicht sogar eine kleine Anpassung der Diuretika-Dosis, also eines Medikamentes, was Wasser aus dem Körper herauslässt, oder eben auch einer rechtzeitigen Zuweisung zu einem Spezialisten, wenn man mit einer Apple Watch, sage ich mal, dann feststellt, dass vielleicht eine Rhythmusstörung aufgetreten ist.
Sind solche Devices, frage ich mal den erfahrenen, sehr erfahrenen Mediziner, hilfreich für den Laien selbst?
Ja, absolut sind die hilfreich. Also da muss man sagen, ist ja die Technologie auch der, sagen wir, Versorgung wieder einen kleinen Schritt voraus, nicht? Also Sie können heute mit einer, ich habe jetzt Schleichwerbung gemacht, aber ich habe zum Beispiel Produkt hier am Arm. Können Sie ein sehr, sagen wir mal, zuverlässiges EKG schreiben. Sie können eben gerade, also dass die Detektion von Vorhofflimmern, es geht sehr gut mittlerweile damit. Das, was uns hier noch fehlt, ist sozusagen eine uniforme Anbindung an digitale Systeme in der Klinik. Also wenn Sie jetzt zu mir kommen zum Beispiel und sagen, Mensch, hier meine Uhr hat Vorhofflimmern gezeigt, dann kann ich nicht unmittelbar das in mein eigenes digitales System übernehmen, sondern wir müssen gucken, was haben Sie für ein System? Haben Sie vielleicht einen Anbieter, der irgendwie eine Schnittstelle bietet? Also da ist noch viel auch Forschung erforderlich.
Womit Sie sich sehr intensiv befassen mit der digitalen Medizin. Ja. Welche Entwicklungen sehen Sie da kommen?
Ja, ich sehe also in der digitalen Medizin verschiedene Richtungen. Also es gibt natürlich einerseits das, was wir jetzt gerade angesprochen haben, dass die Wearables, also dass praktisch Biodaten Patienten mitbringen.
Die Eye-Watches und dergleichen.
Ja, wo sie auch perspektivisch Sauerstoffsättigung oder andere Sachen messen können. Das heißt, die Patienten bringen schon sehr viel mehr kontinuierliche Bioinformationen mit, als wir sie jemals vorher hatten. Aber es gibt natürlich auch noch ganz andere Felder. Also ein Feld ist zum Beispiel die Selbsteinschätzung sozusagen mit intelligenten Apps, die also so ja Symptom-Checker genannt werden, also wo sie vielleicht selber schon mal prüfen können, ob ihre Symptome überhaupt relevant sind und dann ihre Entscheidung möglicherweise günstig beeinflussen, gleich in die richtige Struktur zu gehen, also nicht einfach blind in die Notaufnahme zu laufen, sondern vielleicht doch zu sagen, okay, das ist vielleicht schon nicht ganz normal, was hier ist, aber es ist
nicht bedrohlich. Geben Sie mir ein Beispiel.
Ja, also ich sag mal, Sie haben zum Beispiel vielleicht so ein Ziehen in der Schulter, ja, und denken, ah, könnte das nicht ein Herzinfarkt sein? Ich habe mal gehört sozusagen, dass das Ziehen in der Schulter auch ein Herzinfarkt sein kann. Und Sie arbeiten mit Ihrer KI-basierten App und die App sagt Ihnen aber so, wie Sie das beschreiben, die Bewegungsabhängigkeit, das ist aufgetreten, nachdem Sie sich am Schrank gestoßen haben, das spricht doch eher dafür, dass es ein leichtes Trauma ist und es reicht, wenn Sie morgen zum Hausarzt gehen. Und so könnte perspektivisch, also auch mit der besseren Entwicklung dieser Systeme, ja, eine Steuerung kommen, die auch für Sie günstig ist. Das, was sozusagen uns sehr, sehr stark im Moment beschäftigt, sind eben diese Large Language Models. Das kennen Sie ja von ChatGPT oder auch von anderen Systemen, weil das natürlich Systeme sind, die, sagen wir mal, mit einer gewissen Intelligenz in der Lage sind, mit Patienten zu kommunizieren und möglicherweise einfache, basale Kommunikationsaufgaben abnehmen und damit auch die Behandlungsprozesse beschleunigen, vielleicht auch perspektivisch verbessern können. Und das geht dann auch ein bisschen in die Richtung des Decision Supports, nennen wir es, also der Entscheidungsunterstützung, dass vielleicht intelligente Systeme, die jetzt auch ganz anders von Patienten Daten aufnehmen können, eben durch Spracherkennung, durch vielleicht auch kamerabasierte Beobachtung der Mimik, durch Hauttemperaturmessungen, die auch digital stattfinden kann, ohne dass sie berührt werden, dass darüber eben auch Einschätzungen vorgenommen werden, die dann eine Vorinformation generieren, die dem Arzt es erlaubt, schneller und präziser zu handeln. Das sind also so Bereiche, die uns sehr interessieren und zu denen wir viel arbeiten. Und das geht, wie gesagt, in verschiedenste Richtungen. Also Wearable, also praktisch digitale Diagnostik, digitale Gesundheitsanwendungen, das wären richtig digitale Therapien, dann digitale Steuerung, also Symptomchecker oder digitale Steuerungsinstrumente wie Triage-Instrumente oder eben, wie zuletzt erwähnt, Unterstützung von Entscheidungen durch differenzierte Vorinformationen.
Das wäre natürlich auch für den Patienten möglicherweise in abgelegenen Bereichen ein Vorteil, auch für Patienten, die bisher gewohnt sind, ihren möglichen Krankheitsverlauf, ihre Symptome zu googeln und meistens, ich spreche aus eigener Erfahrung, bei zwei Klicks bei was ganz Schlimmen landen meistens und dann denkt, mein Gott, wie ich das jetzt wirklich habe, dann ist es ja wirklich nicht so schön und meistens löst sich das ja dann auf in Nichtigkeit, Gott sei Dank. Aber es würde natürlich auch dazu beitragen, dass diese Symptome dann besser eingeschätzt werden können, KI-basiert, eben gestützt mit zusätzlichen Erkenntnissen. Sie haben es beschrieben, Haut, Temperaturen und dergleichen.
Ja.
Das wäre natürlich wunderbar. Sehen Sie da auch man redet immer so über die großartigen Möglichkeiten und redet man natürlich auch immer über die Gefahren der Ausdünnung von Arbeit. Sehen Sie da auch eine Gefahr kommen für Ärzte, dass man sagt, okay, der klassische Hausarzt ist dann eben ein Screen on the Wall und dann frage ich einen Dr. KI, sag mal, ich habe hier komischen Blach auf der Zunge und dann antwortet er mir mit seiner ganzen Erfahrung der weltweit genutzten Daten, was ich am besten tun soll. Und dann stelle ich mir mein Rezept online und das kommt frei aus.
Ja, also die Gefahr geht, glaube ich, nicht von der KI aus, sondern von den Menschen, die sie anwenden und von denen, die solche Fantasien propagieren. Ich frage Sie mal direkt, möchten Sie denn gerne mit dem Screen sprechen oder möchten Sie lieber mit mir sprechen?
Ja, mit Ihnen auf jeden Fall. Wenn ich zu Ihnen komme, ja.
Also wir haben gerade, weil wir uns ja sehr intensiv auch mit einem Projekt beschäftigen, wo wir einen Kommunikationsroboter in der Notaufnahme einsetzen wollen, um bestimmte ja, Unterstützung zum Beispiel der Pflegekräfte zu machen für redundante Informationen, die aber trotzdem wichtig sind für den Patienten. Und unser Konzept ist da, das Konzept ist Frail Robot. Das heißt, der Roboter ist gar nicht so ein Superhirn, so ein Supermann, der alles kann, sondern es ist jemand, der eher wie so ein älterer Pförtner ist, den man sozusagen vielleicht auch mal zweimal ansprechen muss, aber auch darf. Und der so insgesamt sozusagen das Tempo
ein bisschen... Altersdiskriminierung, was wir hier machen, aber gut.
So, naja, also ich sag mal, der so ein bisschen Tempo rausnimmt, bewusst Tempo rausnimmt, aber auch dem Patienten erlaubt, ihm redundant immer dieselben Fragen zu stellen, um sich zu versichern, dass er wirklich gut verstanden hat und damit sozusagen die medizinischen Fachleute sozusagen von dieser redundanten Information befreit. Und wir haben dazu einen Workshop gemacht mit Patientinnen. Also wir haben Patientinnen bei uns im Warteraum gefragt, ob sie vielleicht ein paar Tage später mal wiederkommen würden für so einen Workshop, und haben mit 14 Patientinnen so eine partizipative Sitzung gemacht, um rauszukriegen, was sind eigentlich die Erwartungen, was wollen eigentlich die Patienten. Und da ist sehr, sehr klar, dass die Patienten auf keinen Fall auf den menschlichen Kontakt verzichten wollen, sich aber sehr gut vorstellen können, dass digitale Mittel sozusagen als Assistenten, als Unterstützung des Pflegepersonals, aber auch der Ärztinnen fungieren. Und da sehe ich eben auch die Chance, also die Herausforderung, vor der wir stehen, also weniger Fachkräfte, ein hohes Maß an älteren Patientinnen mit einer langen Morbiditätszeit, da sind die Herausforderungen so groß, dass wir das gar nicht schaffen können, ohne digitale Mittel dem Stand zu halten. Aber das heißt eben nicht, dass der Arzt ersetzt wird, sondern der Arzt hat einfach einen neuen digitalen Assistenten oder eine Assistentin, der dabei unterstützt, eben Patientinnen eben noch besser und noch effektiver zu behandeln. Denn ich meine, es ist ja das Gleiche, Sie können natürlich auch einen Graben mit einer Schaufel ausheben, Sie können aber auch einen Bagger nehmen. Und ich glaube, dass der Bagger sozusagen eine großartige Sache ist, weil wir sonst hier wahrscheinlich gar nicht in diesem Gebäude sitzen würden. Und so ist es auch mit der Digitalisierung in der Medizin. Also man muss es natürlich in den ärztlichen Prozess, vielleicht auch in den pflegenden Prozess oder in den therapeutischen Prozess insgesamt integrieren. Aber im Prinzip eröffnet es die Möglichkeit, eben besser, effizienter Patientinnen behandeln zu können. Und das ist kein Ersatz, sondern eine Ergänzung und eine Erweiterung der ärztlichen Kunst.
Sie haben das Gebäude hier erwähnt, die Charité. Schon der Name hat einen ganz besonderen Klang, aber er ist natürlich auch besonders historisch hervorgehoben. Er ist bekannt durch Fernsehserien, die hier spielen. Was bedeutet es Ihnen persönlich, hier in der Charité zu sein? Was ist das für ein Ort?
Ja, die Charité ist natürlich schon ein besonderer Ort und ich bin natürlich stolz, an der Charité zu arbeiten. Ich würde sagen, wir haben hier einen besonderen Spirit, der ist geprägt sozusagen von einem sehr hohen Ehrgeiz, von sehr viel Kompetenz und aber auch von sehr viel Kooperation. Also Sie können an der Charité für jeden, sowohl in der Forschung als auch in der Klinik, für jede Spezialität, für jede Kleinigkeit eigentlich jemanden finden, der sich damit besonders gut auskennt. Und wenn Sie den fragen, dann wird er Ihnen immer freudig antworten. Also das heißt, wir haben sozusagen eine Kompetenz, die sich eben auch sozusagen aus dieser Vielzahl von Spezialistinnen heraus ergibt. Und die bündeln wir natürlich auch in der Notfallmedizin, weil wir ja die sind, die mit allen zu tun haben. Und das Kernteam bei uns, das kennt eben auch jeden und kann dann eben diese spezielle Expertise auch für jeden Patienten nutzbar machen. Das ist natürlich besonders wertvoll auch für hochkomplex kranke Patientinnen, also natürlich für die Klassiker wie Polytrauma oder eben die multimorbiden Patientinnen oder die Patienten, die eine seltene Erkrankung haben oder eben eine ganz spezialisierte Therapie benötigen.
Wie haben Sie das geschafft? Denn nach meiner Wahrnehmung war es in den Anfängen, also nach der Wende, so, dass man die Charité hätte zwei Wege gehen können, entweder als gescheitertes Projekt, quasi dem Abbruch geweiht, oder eben den Weg, den, glaube ich, damals wenige vorausgesehen haben, sich so zu entwickeln, wie Sie es gerade beschrieben haben, zur absoluten Top-Klinik, also Top-Klinikum, Top-Einheit, inklusive der Forschung hier, zahlreichen herausgehobenen Experten, so wie Ihnen. Wie ist es gelungen, diesen Weg zu beschreiten?
Also ein wichtiger Punkt war, wir hatten ja im Westen früher zwei Universitätskliniker.
Virchow?
Das Universitätsklinikum Charlottenburg und Steglitz, jetzt Campus Benjamin Franklin.
Ja.
Und das Charlottenburger Universitätsklinikum, das ist kurz vor der Wende umgezogen ins Virchow-Klinikum. Also wenn die Wende, ich sag mal, ein Jahr früher gekommen wäre, dann hätte man wahrscheinlich das Virchow-Klinikum gar nicht mehr als Uniklinikum ertüchtigt, aber das war sozusagen gerade fertig. Und es war dann klar, dass die Stadt eigentlich mit 3 Universitätsklinika eigentlich ein bisschen überausgestattet ist. Und es gab dann sehr früh eine Fusion des Virchow-Standortes mit dem Standort Charité Mitte. Und damit war eigentlich so ein bisschen die Grundlage dafür gelegt, dass man eine Universitätsmedizin hat. Es gab dann ja die legendäre Aktion unseres ehemaligen regierenden Bürgermeisters Wowereit, der den Campus Benjamin Franklin schließen wollte und der dann sozusagen am Widerstand, also der am politischen Widerstand gescheitert ist und dann sagt er, na gut, wenn ihr das nicht loswerden wollt, dann seht mal zu, wie ihr das zusammen mit weniger Geld hinkriegt. Und daraus wurde dann die Universitätsmedizin Charité geboren, die dann allerdings über lange Jahre sozusagen auch mit sehr wenig Mitteln auskommen musste und dann sozusagen, ja, ich weiß nicht, aus so einer inneren Stärke heraus durch sehr, sehr hohe Drittmitteleinwerbungen und sehr gute Leistungen, durch exzellente Leistungen es dann geschafft hat, sozusagen eben diese Strahlkraft zu entwickeln und damit natürlich auch eine sehr große Bedeutung hier für unsere Stadt, also das Land Berlin hat.
Also im Grunde haben Sie sich selbst geholfen, also im Wesentlichen.
Ja, also man ist ja immer abhängig natürlich von Strukturen, von Baumaßnahmen. Also wir sitzen hier im Rudolf-Nissen-Haus, es ist ein Neubau. Früher gab es hier, also zu DDR-Zeiten stand hier ein Hörsaalgebäude, das abgerissen worden ist. Also man ist immer abhängig auch davon, dass das Land eben Mittel bereitstellt, auch Strukturen für exzellente Arbeit bereitzustellen. Und wir sind auch sehr dankbar, dass es dazu auch immer wieder mal Unterstützung vom Bund gibt, wie zum Beispiel bei unserem Neubau des Deutschen Herzzentrums der Charité am Campus Virchow-Klinikum, weil wir natürlich schon auch solche Bauten brauchen, um weiterzukommen. Also das erlebt man in der Notfallmedizin extrem, wo die Versorgung sehr, sehr stark geprägt ist davon, in was für Räumen sie arbeiten. Wenn sie moderne Räume haben, wo sie gute Prozesse aufsetzen können, dann sind sie einfach besser und haben mehr Möglichkeiten, als wenn sie in überkommenen älteren Strukturen arbeiten müssen, die einfach einem ganz anderen medizinischen Narrativ dienten.
Ja, auch das merkt man, auch wenn man hier reinkommt, blitzt und blinkt es überall. Gut, das sollte ein Kliniken so sein, aber hier blitzt es besonders. Es ist natürlich auch alles sehr neu. Und man hat das Gefühl, hatte ich allerdings immer in Berlin, ich habe hier lange gelebt, jedes Mal, wenn ich mal in einer Notfallaufnahme war, entweder weil ein Kind sich gestoßen hatte oder ich selber irgendwas hatte, fühlte ich mich immer willkommen, nicht? Also es war nie so, dass, egal ob das nun damals Steglitz war oder Virchow oder hier war ich nie in der Notfallaufnahme, aber und das war wirklich nicht vergleichbar mit anderen Städten, mit allem Respekt vor den Notfallaufnahmen in anderen Städten. Ich habe auch noch nicht so viel gesehen, aber fand ich immer besonders. Und nicht nur ich, sondern ich habe natürlich auch die Menschen um mich herum beobachtet, die da waren. Also jeder konnte sich da auf eine ja besonders demokratische Art und Weise willkommen fühlen. Das ist auch so ein besonderer Berlin-Spirit, ist mein Eindruck.
Ja, das freut mich natürlich, dass Sie das sagen. Ja. Ich muss aber zur Verteidigung meiner Kolleginnen in Deutschland sagen, dass auch an anderen Stellen wirklich sehr gut gearbeitet wird. Ja. Es ist bei uns in der Charité natürlich schon so, dass wir so einen, sagen wir mal, always open Anspruch haben, an dem wir hart arbeiten, der auch für die Mitarbeiter oft sehr große Herausforderungen darstellt, weil wir natürlich auch Situationen haben, wo sehr, sehr viele Menschen hier sind. Und das ist dann mitunter eben schwierig, für auch gerade für die Pflegenden, dann sozusagen da den Überblick zu behalten und zu allen freundlich zu sein. Das gelingt ihnen sehr häufig. Und wir arbeiten auch an Konzepten, das sozusagen zu stabilisieren, auch unter Herausforderungen und herausfordernden Bedingungen.
Wie sehr machen Ihnen hier so die banalen Fälle zu schaffen? Also derjenige, der sich den Finger umgeknickt hat und sagt, oh, ich muss in die Notfallaufnahme.
Die kommen nicht zu uns. Das ist ja so ein Gerücht sozusagen, dass wir so viele Bagatellfälle hätten. Wir haben nicht viele Bagatellfälle. Wir haben ja gesehen in unseren Studien zu den Patienten, die wir Low Acuity nennen, also mit niedriger medizinischer Dringlichkeit, wie viele von denen zum Beispiel wirklich zu steuern wären. Und das sind ja nur so, also es sind unter 10% aller Fälle, die man wirklich woanders hinsteuern könnte. Wir haben relativ viele Patientinnen, die von ihrer Diagnose her oder von dem, was wir da wirklich tun, durchaus im ambulanten Sektor versorgt werden könnten, wenn dort sozusagen zentrale Anlaufstellen da wären und wenn diese Leistungen, die die brauchen, wirklich vorgehalten würden. Denn das ist ja das Problem, nicht? Wenn Sie zum Beispiel, wenn Ihr Kind von der Schaukel fällt und hat dann irgendwie Schmerzen in der Schulter, dann würden Sie möglicherweise nicht zu einem im Telefonbuch nach einem D-Arzt suchen und in eine Praxis fahren, wo sie gar nicht wissen, haben die ein Röntgengerät, braucht der ein Röntgengerät, braucht der vielleicht eine Sonografie, ist es vielleicht doch ganz schlimm, sondern sie fahren in die Notaufnahme, dort wird das schnell sortiert und dann erfolgt die Weiterbehandlung gezielt an der richtigen Stelle. Das heißt, viele von diesen Patientinnen, die sich in Routinedaten so als vielleicht auch manchmal, ja, vielleicht fast ein bisschen diskriminieren, als Bagatellfälle darstellen, ist es doch so, dass es ein primär ernsthaftes Anliegen der Patientinnen gab und dass das in der Notaufnahme gelöst wird. Insofern würde ich sagen, also wir haben sicherlich viele Fälle, die auch in neuen Strukturen ambulant versorgt werden können. Daran arbeiten wir auch. Aber diese Strukturen, die müssen eigentlich meiner Ansicht nach am Krankenhaus geschaffen werden. Und da kann man dann sehr gut sozusagen mit verschiedenen Leveln von Versorgung kooperieren.
Sie waren, was ganz anderes, auch viele Jahre Gastprofessor in Australien. Was hat Sie an diesem medizinischen Umfeld besonders fasziniert?
Ja, also ich sag mal, das australische System ist ja so ein bisschen eine Mischung zwischen Europa und USA. Mhm. Das heißt, es hat natürlich einen starken angloamerikanischen Einschlag, aber es ist eben auch auf der anderen Seite sehr... Ja, es ist eben... doch auch stärker, ich sag mal, demokratischer geprägt als das amerikanische System, was ja sehr, sehr stark, das amerikanische System ist ja für jemanden, der unversichert ist oder jemanden, der unterversichert ist, fast gar nicht zugänglich. Das ist in Australien anders. Australien hat auch, wie ich finde, einen etwas besseren Umgang mit seinen eigenen Ureinwohnern und seiner eigenen, sagen wir mal, Diversität in der ethnischen Zusammensetzung der Bevölkerung. Und mein Zugang da war ja ein epidemiologischer, weil ein guter Kollege von mir ausgewandert ist nach Australien, der Reinhold Müller, der selber Mathematiker ist und mit dem ich hier schon viel zusammengearbeitet hatte. Und über diese Zusammenarbeit mit ihm kam sozusagen diese Adjunct Professorship zustande. Und so haben wir also gemeinsam sozusagen aus verschiedenen Perspektiven eben wissenschaftlich gearbeitet. Also da ich bin in Australien jetzt nie klinisch tätig gewesen, sondern das war eine reine wissenschaftliche Kooperation.
Gibt es etwas, was das Land Ihnen gegeben hat, wo Sie gesagt haben, Mensch, Australien, das hat mich auch geprägt?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Dazu war ich auch nicht oft genug und nicht lang genug da. Das, was sozusagen an Australien fasziniert ist, dass die Sonne andersrum läuft, was ich beim ersten Mal gar nicht so richtig mitbekommen hatte, sondern erst gegen Abend dachte, Mensch, also die Sonne steht doch noch gar nicht so hoch. Ich habe noch lange Zeit, bevor es dunkel wird, und dann war es eine Stunde später dunkel. Das sind so Sachen, die anders sind. Es ist ein fantastisches Land von der Landschaft her und natürlich auch von den Menschen. Viele junge Leute machen ja Work and Travel in Australien, weil das so eine gewisse Leichtigkeit und so hat. Und ich bin einmal mit meinem mittleren Sohn dort gewesen im Rahmen eines Robotic Cup. Und es war so ein Team von 4 Jungs und 3 Betreuenden, also noch ein Professor von der HU und einer der Lehrkräfte. Und da standen wir in Sydney am Wasser und da hat einer von denen gesagt, ich muss unbedingt hier wieder hin, ich muss hier wieder leben. Und das konnte ich sehr gut verstehen, aber es ist extrem weiter Flug. Es ist nicht so einfach. Ja. Gerade heutzutage mit den, sagen wir, weltweiten Verwirrungen. Wir machen ja jetzt mittlerweile praktisch alles digital, nicht? Also wir sind früher ja viel mehr gereist als heute. Heute kann man eben einfach viel mehr digital machen.
Lassen Sie uns zum Abschluss einmal die Frage ansprechen, die Sie ganz am Anfang gestreift haben. Eine Notfallmedizin bringt ja auch gewisse emotionale Belastungen mit sich. Wie gehen Sie damit um? Wie verarbeiten Sie das? Wie haben Sie das verarbeitet?
Die emotionalen Belastungen sind natürlich für mich in der Chefarztrolle sozusagen ganz andere als die sozusagen jetzt praktisch an der Front stehen. Und die Belastung, die wir sozusagen im Team haben, ja, ich sag mal, es sind 3 Schwerpunkte, die man da machen kann. Das eine sind so Crowding-Situationen, wo es sehr voll ist, also wo man das Gefühl hat, man verliert so ein bisschen den Überblick, man verliert die Kontrolle. Das ist für viele sehr belastend.
Viele Patienten
auf einmal. Ja, genau. Also wenn wir hier, sagen wir, haben eine Kapazität von 50 vielleicht zum Zeitpunkt und wenn 80 da sind, dann wird das sehr anspruchsvoll und das kann belastend sein. Das zweite sind schwerste Verletzungen. Also wir haben ja zunehmend auch in Berlin, haben Sie sicherlich auch gehört, also Messerstichverletzung ist ja offensichtlich gerade so ein bisschen auch so eine gesellschaftliche Situation. Jetzt kürzlich haben Sie das heute im Tagesspiegel gelesen, Kind mit Messerstichverletzung, sowas beeindruckt das Team immer sehr. Da unser Konzept da ist ein unmittelbares Debriefing, also das heißt, es erfolgt eine Schockraumversorgung und dann stellt man sich mit dem Team, was das gemacht hat, nochmal zusammen und jeder berichtet nochmal kurz, wie es ihm gerade geht, und das ist eine sehr große Entlastung. In der Regel können sie 90% der Belastung so lösen. Ansonsten haben wir natürlich auch die Möglichkeit zu psychologischer Unterstützung, wenn es Mitarbeiter gibt, die, also wenn man zum Beispiel ein Kind im Schockraum verliert, ist das sehr, sehr belastend für die Mitarbeiter. Und dann gibt es manchmal welche, die auch noch eine psychologische Betreuung brauchen. Ansonsten ist es schon so, dass, sagen wir mal, jemand, der in der Notaufnahme mal arbeitet, natürlich eine gewisse Resilienz mitbringt. Und das gehört auch so ein bisschen dazu, nicht? Also meine Kollegen aus der Psychosomatik sagen immer, ihr habt so ein bisschen so ein Helden-Image. Und das stimmt auch so ein bisschen, ne? Also das heißt, man hat hier auch eine bestimmte Typ von Mensch, sowohl in der Pflege als auch unter den Ärzten, die sowas dann schon auch aushalten können. Und wenn man das nicht aushalten kann, sondern jeden Tag nach Hause geht und denkt, boah, nee, das war wieder so hart, dann muss man vielleicht überlegen, ob man woanders besser aufgehoben ist. Das heißt jetzt nicht, dass jeder alles aushalten muss, sondern wir kümmern uns sehr um unsere Mitarbeiter. Ich sagte schon, strukturell angelegt ist Debriefing. Es gibt Optionen der psychologischen Unterstützung. Aber es ist schon so, dass das hier ein harter Bereich ist und das muss man auch irgendwie so ein bisschen wollen. Ja. Die dritte Sache, die auch noch wichtig ist und die zunimmt, auch gerade in Berlin, sind so soziale Notfälle. Also Patientinnen, die keinen Wohnort, die obdachlos sind, die schwer krank sind und denen man natürlich in dem Moment helfen kann, aber wo man weiß, man schickt sie zurück auf die Straße und sie werden in 1, 2, 3 Wochen wiederkommen und dann schlechter dran sein, als sie es jetzt sind, obwohl man ihnen geholfen hat. Oder häusliche und sexualisierte Gewalt. Das sind Themen, die auch zunehmen und die das Team auch sehr belasten, womit wir uns aber auch sehr intensiv beschäftigen, auch in der Forschung. Also wir haben ja einen Forschungszweig, der insbesondere von meiner Kollegin Frau Professorin Anna Slagmann verfolgt wird. Das ist die Social Emergency Medicine. Und das ist auch ein Begriff, der aus dem Angloamerikanischen kommt und der dort schon viel länger bekannt ist. Und der bedeutet, dass eben tatsächlich ein Notfall nicht immer die spritzende Blutung ist, sondern eben auch eine Situation, in der sich jemand nicht mehr selber helfen kann. Und da sind natürlicherweise auch die niederschwellig erreichbaren Notaufnahmen oft erster Anlaufpunkt.
Sie haben über das gute Team gesprochen. Was macht für Sie ein wirklich gutes Team aus?
Ja, das Team, also erstmal ist es so, dass wir hier ein interprofessionelles Team haben, was sehr stark auf Augenhöhe arbeitet. Also es ist eine sehr, sehr flache Hierarchie. Das Team sozusagen vertraut sich und es verbringt, sagen wir mal, Arbeitszeit zusammen, die auch Lebenszeit ist. Und das finden irgendwie alle gut. Also wir arbeiten zusammen, wir trainieren zusammen, wir feiern auch mal zusammen. Und ich glaube, man ist in einem guten Team, wenn man gerne zur Arbeit kommt und denkt, Mensch, also den Kollegen X oder die Kollegin Y, ist schön, dass ich die heute Morgen sehe. Und ich freue mich drauf, den Tag mit ihr zu verbringen.
Trainieren jetzt, medizinisch trainieren?
Oder? Ja, zum Beispiel machen wir hier in Mitte jeden Mittwoch früh ein Schockraumtraining. Mhm. So für eine knappe Stunde, wo eine Simulation gemacht wird. Verschiedentlich, das orientieren wir auch öfter mal an Herausforderungen, die wir hatten. Also komplizierter Traumafall, komplizierter konservativer Fall, komplizierter neurologischer Fall. Dann holen wir auch mal andere Fachdisziplinen dazu, um eben diese Interaktion zu trainieren, weil wir natürlich untereinander sehen wir uns jeden Tag, aber ich sag mal, den Neurochirurgen sehen wir vielleicht nicht jeden Tag. Und es ist auch schön, in so einem geschützten Setting einer Simulation mit dem mal zu arbeiten. Das macht sehr, sehr viel aus, wenn Sie zum Beispiel mit einem Kollegen, den Sie sozusagen, ja, wo Sie Vorteile haben, wenn Sie mit dem mal eine halbe Stunde im Schockraum trainieren, dann ist er nicht mehr derselbe, sondern dann ist das jemand, wo Sie sagen, hey, eigentlich ist das auch ein ganz cooler Typ.
Letzte Frage. Sie treffen den jungen Studenten Martin Möckel. Welchen Rat würden Sie geben?
Ja, also ich würde mir einen Rat geben, vielleicht noch früher und stärker zu fokussieren. Also das rate ich auch meinen Studenten immer. Als junger Student hat man immer alle möglichen Flausen im Kopf und hat alle möglichen Ideen und folgt der einen und folgt der anderen. Und es ist, glaube ich, wichtig sozusagen, gerade wenn man jetzt an die Karriere und an die fachliche Entwicklung denkt, zu fokussieren. Also durchaus auch mal was wegzulassen und zu sagen, aber das, was ich mache, mache ich richtig und gut. Und dieser Fokus ist etwas, was sehr wichtig ist und was auch vielen jungen Leuten heute nicht natürlich gegeben ist, sondern wo wir auch als akademische Lehrkräfte versuchen müssen, das zu vermitteln.
Herr Professor Möckel, ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.